Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Schönen guten Tag zusammen. Ein Hip-Hop-True-Crime-Podcast macht in den USA Furore. Es geht um Rapper als Straftäter, die oft genug Opfer eines unfairen Justizsystems werden. Der Rapper Nipsey Hussle, erschossen vor anderthalb Jahren in Los Angeles. Einer der Protagonisten im Podcast Louder Than a Riot, über den wir gleich sprechen. Willkommen zum Kompressor. Corona, das chinesische Virus, so stellen es Populisten wie Donald Trump gerne dar. Und auch wenn das natürlich völlig verkürzt und hetzerisch daherkommt, China hat schon eine schlechte Figur gemacht mit Tricksen und Vertuschen am Anfang, nachdem die Seuche in Wuhan ausgebrochen war. Nun will die Staats- und Parteiführung das alles vergessen machen mit einer riesigen Ausstellung, einer Art Chronologie der Corona-Krise, die die Geschichte zu ihren Gunsten umschreibt. ARD-Korrespondent Steffen Wurze hat sich diese Ausstellung angeschaut und mit Besuchern gesprochen. Hallo.
Hallo.
Wie sieht denn nun diese Propagandashow eigentlich aus? Was erwartet einen da?
Also erstmal ist das sehr, sehr groß. Das findet also statt im nördlichen Teil von Wuhan in einer Art Messehalle, kann man sagen. 9000 Quadratmeter, mehrere Bereiche hat diese Ausstellung. Imposant ist so das Adjektiv, was mir zuerst einfällt. Und das Ganze, ja, hat so eine gewisse ausstellungsmäßige Dramaturgie. In der ersten Halle wird in einer Art Zeitstrahl, der an der Wand angebracht ist, aufgezeigt, wie Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping reagiert habe auf dieses Virus. Dieser Zeitstrahl beginnt interessanterweise erst am 7. Januar, also deutlich später, als diese Krise eigentlich losgegangen ist. Das zeigt auch nochmal ganz deutlich, dass tatsächlich Chinas Staatsführung so tut, als habe es den Dezember vergangenen Jahres virusmäßig gar nicht gegeben. Und was dann in dieser Ausstellung passiert, ja, entspricht sozusagen der typischen, ja, Propaganda-Herangehensweise der chinesischen Führung. Also es wird natürlich ausschließlich Positives erzählt über den Kampf der Menschen in Wuhan, der Ersthelfer, Polizistinnen, Krankenschwestern, Ärzte, aber auch, ja, in Anführungszeichen einfache Parteimitglieder der Kommunistischen Partei, die eben zusammenhaltend diese Stadt Wuhan und die gesamte chinesische Provinz Hubei im Grunde mit Schmackes aus der Corona-Krise gehievt haben.
Auf das Inhaltliche kommen wir natürlich gleich noch genauer, aber ist es eigentlich von der Machart auch spannend oder steht es alles, diese Ausstellung, in der Tradition der kommunistischen Propaganda in China?
Ja, das ist interessant. Einerseits sind sehr viele Elemente dabei, die an die klassische kommunistische Erzählweise des Heldentums und auch des Personenkults übrigens um Xi Jinping in diesem Falle erinnern. Ja, das ist ganz klar. Also diese riesigen mannshohen, ach nicht nur mannshoch, die 4-5 Meter hohen Flatscreens, die an der Wand hängen, wo Xi Jinping abgebildet wird. Das ist das eine. Aber dann gibt es eben ganz moderne und auch zeitgemäße Ansätze, Interaktionen natürlich, sehr viel Multimediales, viele Texte nur auf Chinesisch, einige aber auch auf Englisch übersetzt. Und dann wird es aber wieder gruselig, in Anführungszeichen, weil das Wording tatsächlich so knallhart dem kommunistischen Staatsdiktus hier in China entspricht, dass ich wiederum den Kopf geschüttelt habe und dachte, naja, was die Texte angeht, das hätte man auch ein bisschen eleganter machen können.
Wer sind denn eigentlich die Besucher und kommen die überhaupt aus eigenem Antrieb oder werden die dahin gekarrt?
Ausstellungsbesucher, zunächst ist es so, dass wirklich ein Riesenansturm herrscht. Als wir dort waren, kamen innerhalb weniger Minuten mehrere Busladungen von Menschen, jeden Alters übrigens, vor allem aus Wuhan und der Umgebung. Man muss sich da online anmelden, um überhaupt eine Chance zu haben. Grundsätzlich aber würde ich sagen, dass auch in den nächsten Wochen da auch noch ganz viele Menschen aus anderen chinesischen Landesteilen ankommen werden und sich das anschauen.
Freiwillig, offensichtlich.
Ja, ich glaube aber in diesem Fall ist es wirklich so, dass ganz viele Leute das als Attraktion empfinden und deswegen durchaus auch bereit sind, da mal geschwind einen Betriebsausflug zu machen. Ich fand es interessant, dass als wir dort waren an dem Tag, vor allem Menschen waren, die tatsächlich im Gesundheitssektor arbeiten, also Krankenhausmitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Ärzte. Wir haben auch Studierende erlebt, die Medizin studieren. Also das war tatsächlich jetzt so die Erstklientel, möchte ich mal sagen, in Anführungszeichen.
Und wird das dann alles so hingenommen oder gibt es auch unter den Leuten, mit denen Sie sprechen konnten oder die Sie gesehen haben, naja, sagen wir mal, eine kritische Haltung gegenüber dieser Darstellung?
Also wenn man genau zwischen den Zeilen hinhört, wenn man mit den Menschen spricht, erfährt man natürlich da auch Grautöne, das ist klar. Aber es ist ja klar, wenn ich da mit einem Mikrofon eines deutschen Radiosenders ankomme, als westlicher Journalist mich zu erkennen gebe, da sind null kritische Worte. Das war im Gegenteil so, dass wirklich auch ganz viel Patriotismus, nationalistische Töne da auch dann zu hören waren nach dem Motto, ja, ihr im Westen, das war wirklich so, ihr im Westen redet immer über Demokratie und Menschenrechte oder über Freirechte und Demokratie in der Reihenfolge. Und wir in Wuhan haben hier eben gehandelt und die starke Regierung und die starke kommunistische Partei habe dann dafür gesorgt, dass dieses Virus in den Griff gekriegt wird.
Mhm. Nun gibt es ja in ganz China trotzdem auch Dissidenten, die ihre Stimme erheben, möglicherweise anonym, möglicherweise so, dass sie eben nicht erkannt werden können. Was sagen die dazu?
Ja, das ist interessant, weil wir in Wuhan waren und natürlich diese Reise vorbereitet haben und wir hatten, ja, ich sag mal, kritische Menschen auch aktiviert oder haben versucht, uns mit denen zu verabreden. Da wurden ganz viele Gespräche ganz kurzfristig, ganz mysteriös abgesagt. Da ist dann deutlich zu spüren, dass diese Frauen und Männer Druck bekommen haben von den staatlichen Stellen, damit sie nicht mit uns sprechen. Aber wir haben trotzdem mit kritischen Menschen gesprochen und die sagen vor allem, naja, das wundert einen nicht, dass die chinesische Führung nach den Fehlern, die gemacht wurden im Dezember 2019, Anfang Januar, also nach diesen ganzen Lügen, Verschleierungs-, Beschwichtigungstaktiken, dass da jetzt die Regierung versucht, das Ganze umzudrehen, um ein Narrativ zu schaffen, das nicht nur diese Fehler ausmerzt oder beseitigen soll, sondern das sozusagen auch dem Volk, dem Chinesischen zeigen soll, schaut her, wir sind nicht nur gut durch die Krise gekommen, sondern wir haben alle anderen Länder dieser Welt abgehängt im Kampf gegen das Virus.
Naja, und Herr Wurze, das scheint ja auch im Land selber zu funktionieren. Außerhalb sieht man es natürlich ein bisschen anders, aber wie empfinden Sie das? Ist es eben dann auch wirklich das, was am Ende übrig bleibt, also dass China eben wirklich auch erfolgreich war und dass andere Länder von China lernen können in dieser Pandemiebekämpfung?
Ich sag mal so, China hat in den letzten Jahrzehnten es immer wieder geschafft, die Geschichte umzuschreiben, zumindest für die eigene Bevölkerung. Und dieser Trend, der setzt sich fort, der verstärkt sich noch und der fruchtet und der funktioniert zurzeit sehr gut in China.
Die große Corona-Ausstellung in Wuhan, die die Staatsführung reinwaschen soll von den Versäumnissen in der Corona-Krise. Steffen Wurze war das aus Shanghai. Hip-Hop und Gefängnisstrafen, das ist in den USA kaum voneinander zu trennen. Warum? Weil das Rechts-, Straf- und damit auch das Machtsystem Randgruppen diskriminiert. Und Rapperinnen und Rapper kommen eben oft aus diesen Randgruppen. Und wie das alles zusammenhängt, das erzählt der NPR-Podcast Louder Than a Riot, ein True-Crime-Hip-Hop-Format.
Even though April 11th, 2019 was a warm day in LA, there was a fog of mourning over the whole city. L.A. was laying to rest one of their hometown heroes, Nipsey Hussle.
11 days earlier, the iconic artist had been murdered in the parking lot of Marathon Clothing, the retail store he owned in the neighborhood he grew up in, Crenshaw.
Louder Than a Riot von NPR Music über die Ungerechtigkeit des amerikanischen Strafsystems mit Beispielen aus der Hip-Hop-Szene. Lily Amankwa hat sich den Podcast für uns angehört. Hallo.
Dankeschön.
Wie ist dieser Podcast denn eigentlich aufgebaut und was setzt ihn von anderen True-Crime-Formaten ab?
Ja, also nicht nur in der Themensetzung ist der Fokus aus Kriminalfällen aus der Hip-Hop-Welt, sondern auch die Analyse des Rechtssystems wird sehr, sehr genau vorgenommen. Also die Geschichten werden nicht einfach nacherzählt. Die beiden Moderatoren, Sidney Madden und Rodney Carmichael, die schaffen es dabei sehr gut, diese Ebene, also Rechtskritik und Hip-Hop zu verbinden. Es wird mit Juristen und Wissenschaftlern gesprochen und auch gezeigt, welche gesellschaftlichen Konsequenzen es eben hat, wenn Gruppierungen marginalisiert und kriminalisiert werden. Und das gilt auch für Rap-Künstler und Menschen, die mit Rap assoziiert werden. In den USA sind das vor allem Schwarzen und Latinx-Menschen, in Deutschland vor allem nicht weiße Menschen und in USA vor allem landen dann sehr viele unschuldig im Knast oder werden Opfer ihrer sozialen Benachteiligung. Man geht natürlich immer davon aus eigentlich, dass das Rechtssystem irgendwie funktioniert, aber in diesem Podcast wird anhand der Hip-Hop-Kultur gezeigt, dass das nicht zwangsläufig stimmen muss.
Da müssen wir natürlich jetzt wirklich die Schnittstellen genau besprechen. Wie zeigt sich das zum Beispiel?
Ja, also ein Beispiel wären Rap-Texte, die als Geständnis genutzt werden vor Gericht. Also Texte, die vielleicht einfach so gereimt wurden, weil sie eben sich reimen, die werden mehr und mehr in Prozess gegen Rapper verwendet, auch gegen super, super kleine Rapper, die das eigentlich nur als Hobby ausüben und die kaum jemand kennt. Auch und vor allem dann, wenn es zum Beispiel gar keine wirklich hinreichenden Beweise dafür gibt, dass eine Person, die auf der Anklagebank sitzt, die Tat wirklich begangen hat, wird dann einfach gesagt, der Charakter der Person ist es, Drogen zu verkaufen oder eben Menschen umzubringen, weil das hier in diesem Songtext ja so gesagt wurde.
Das ist absurd. Ja.
Und ja, manchmal wird damit auch begründet, dass die Taten angeblich geplant waren in einem Rap-Song, den man eventuell einfach metaphorisch geschrieben hat. Und so einfach sollte es auf jeden Fall nicht sein, alleine wegen Geschichten wie Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit.
Nun spielen ja manche Rapper und Rapperinnen offensichtlich mit dem Ruf des bösen Jungen oder mit dem des bösen Mädchens. Andere meinen aber die Dinge vielleicht auch ernst, von denen sie singen. Also zum Beispiel, dass man ruhig Gewalt gegen Polizisten oder Frauen anwenden kann, oder?
Ja, so einfach ist das Ganze natürlich nicht. Man kann Dinge beschreiben, ohne sie zu meinen, aber man kann natürlich auch Dinge beschreiben, die man vielleicht gesehen hat, weil man in einem bestimmten Umfeld aufgewachsen ist. Und das wird zum Beispiel in den 3 Episoden klar, in denen sie sich mit einem Rapper namens Mac Phipps auseinandersetzen, der wahrscheinlich unschuldig ist und jetzt schon seit über 20 Jahren in Haft sitzt, weil jemand anderes hat die Tat damals sogar gestanden, eine Schießerei, bei der ein Mann starb. Und seine Texte wurden aber aus dem Zusammenhang gerissen und vor den Geschworenen vorgetragen. Und das führte dann eben zu seiner Verurteilung, weil man einfach davon ausgegangen ist, dass der Mensch, der die Texte schrieb, auch alles genau so gemeint haben muss. Bestimmte Texte sind einfach Metaphern und vieles ist eben auch Storytelling.
Ja, zumal ja auch andere Genres, sagen wir mal, Gewalt durchaus in ihren Texten drin haben, andere Musikstile.
Ja, daran merkt man eben auch eine Kriminalisierung, die eben spezifisch für die Hip-Hop-Kultur gilt. Es stimmt, es gibt auf jeden Fall auch Country- und Folk-Songs oder auch Reggae-Songs, in denen genau das passiert, in denen es zum Beispiel darum geht, den Sheriff zu töten.
Well, early one evening I was rolling around. I was feeling kind of mean, I shot the deputy down. Strolled along home and I went to bed. Well, I laid my pistol up under my head.
Also in dem Ausschnitt geht es ja auch darum, Menschen zu töten. Und wenn man diesen Ausschnitt als Text ohne Musik und ohne Wissen aus welchem Genre das ist, Leuten vorgelegt hat, also Probanden. Und dann wurden den Probanden Fragen gestellt, zum Beispiel, wie ernst der Songtext gemeint ist oder ob der Musiker diese Taten begangen hat oder noch vorhat, diese Taten zu begehen. Dann, wenn die Probanden dachten, es handelt sich um Hip-Hop, wurden die Texte super ernst genommen, also sehr viel ernster genommen und den dahinter stehenden Musikern eben kriminelle Energien zugesprochen. Man hat also gesagt, das ist ernst gemeint, die Leute, die sind kriminell und wenn den Leuten gesagt wurde, es ist ein Country-Song, dann wurde eben die Kunstfreiheit hochgehalten und gesagt, naja, das ist so nicht passiert, das ist alles metaphorisch gemeint. Also in dem Moment wird dann schwarze Kultur ganz klar kriminalisiert mit, ja, im Prinzip aus Vorurteilsgründen. Und das ist auch schon passiert, bevor es Rapmusik gab natürlich. Mhm. Aber es ist jetzt gerade in Kontext Hip-Hop sehr, sehr auffällig.
Und greift der Podcast auch auf, dass natürlich viele Rapper auch gerade mit diesem Image, zum Beispiel im Gefängnis gewesen zu sein, spielen und das ja für sich als Vorteil in ihrer Zielgruppe sehen?
Natürlich wird das auch benannt im Podcast, aber trotzdem muss man natürlich sagen, viele Rapper machen wahrscheinlich einfach das Beste aus ihrer Situation. In einem System, das schwarze und arme Menschen so überproportional auch schon für die kleinsten Delikte ins Gefängnis steckt, kann man sich, wenn man aus dem Gefängnis raus ist, natürlich schon auch als Überlebender eines solchen Systems bezeichnen. Wenn man ja zum Beispiel dann auch schaut, dass es eine Gefängnisindustrie regelrecht gibt in den USA, ist das, glaube ich, ein Stichwort. Und deswegen gilt da auch so eine gewisse Solidarität untereinander und auch mit den Menschen, die in Gefängnissen sitzen für ähnlich kleine Delikte. Mhm. Das ist in der Rapmusik dann immer wieder zu finden. Trotzdem sind es eben aber auch gerade Rapper, die im Gefängnis saßen, die sehr, sehr reflektiert damit umgehen und Strafrechtsreformen herbeiführen wollen. Rapper wie Meek Mill oder Lil Wayne, aber auch andere Rapperinnen und Rapper wie Remy Ma sind da sehr, sehr gute Beispiele dafür. Große Rapper wie Jay-Z und auch Pusha T setzen sich ja jetzt auch schon seit Jahren dafür ein, dass das Strafrechtssystem gerechter wird und nicht so überproportional marginalisierte Menschen ins Gefängnis steckt. Selbst Kim Kardashian will eine Reform. Und deswegen glaube ich schon,
hat ja auch einen Rapper als Mann, natürlich.
Ja, ganz genau.
Kanye West, ja klar.
Ja.
Mhm.
Und ich glaube, an sich herrscht da deshalb schon eine relativ reflektierte Stimmung in der Hip-Hop-Community. Aber natürlich gibt es auch Beispiele, die das nutzen, um irgendwie ihre Kredibilität hochzustecken. Wenn man jetzt zum Beispiel den Rapper 6ix9ine sieht, der seinen Gefängnisaufenthalt und auch alles drumherum irgendwie schon auch als Publicity-Stunt genutzt hat, klar.
Das ist natürlich jetzt auch spannend. Klar, das beschreibt das Justizsystem in den USA und die Zusammenhänge. Wie ist es für Deutschland Ihrer Meinung nach einzuschätzen? Denn auch hier haben ja Rapper öfter mal ein schwieriges Verhältnis zu Polizei und Justiz.
Mhm. In Deutschland ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, so Dinge wie Songtexte als Beweismittel zu nutzen, weil man hier ja weniger mit geschworenen Gerichten zu tun hat, wo man eben Geschworene emotional von der Schuld des anderen überzeugen muss. Aber trotzdem gibt es auch natürlich Vorurteile, die innerhalb des Rechtssystems vorhanden sind. Das führt dann ja auch zu Racial Profiling, der ja in der Hip-Hop-Welt auch immer wieder Thema ist. Vielleicht könnten wir manchmal dann aber auch RapperInnen und Rapper zuhören, wenn sie in ihren Songtexten über Racial Profiling und Ähnliches reden und es nicht immer alles so wortwörtlich nehmen.
Kann man auf jeden Fall unterschreiben, würde ich sagen. Der Podcast Louder Than a Riot von NPR über eben die Zusammenhänge zwischen Hip-Hop-Szene und die Machtstrukturen außerhalb der US-Justiz. Lili Amankwa hat ihn für uns gehört und ich interpretiere das mal auf jeden Fall als dringende Empfehlung, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Kulturszene reicht das aktuelle Corona-Hilfspaket nicht aus. Sie meldete einen Mehrbedarf von 112 Millionen Euro an. Bis Ende Oktober wurde das 1 Milliarde umfassende Programm der Bundesregierung allein im Bereich der darstellenden Künste mit Schauspielern, Theatern und freier Szene um 40 Millionen Euro überschrieben. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke hervor. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte in dieser Woche bereits neue Milliardenhilfen für die Kultur gefordert, da ein zweiter, deutlich längerer Lockdown noch gar nicht eingepreist gewesen sei. Die US-Regierung und 48 Bundesstaaten haben Facebook verklagt. Sie werfen dem sozialen Netzwerk vor, ein illegales Monopol aufgebaut zu haben. Katharina Wilhelm.
Facebook hat eine sehr aggressive Strategie, um Wettbewerber aus dem Weg zu räumen. Sie werden gekauft oder ihre Erfolgskonzepte kopiert. Die erfolgreiche Fotoplattform Instagram kaufte Facebook kurzerhand auf, genauso wie den Chatdienst WhatsApp. Beides waren Konkurrenten im Social-Media-Bereich. Die Social-Media-App Snapchat wollte Facebook erwerben, doch erfolglos, es gab eine Absage. Kurzerhand wurden viele wichtige Funktionen wie das Kreieren einer Story oder Gesichtsfilter und ähnliche Gimmicks kopiert. Die Klage von FTC und den diversen Bundesstaaten zielt nun darauf ab, Facebook zu zerschlagen und die Abspaltung von Instagram und WhatsApp zu erreichen.
Facebook wies die Anschuldigungen zurück. Der Gründer und Namensgeber der Johns Hopkins Universität war ein Sklavenhalter. Die Hochschule in Baltimore teilte mit, Dokumente belegten, dass Hopkins im Jahr 1840 Besitzer einer versklavten Person gewesen sei. 10 Jahre später hätten 4 Sklaven dem Haushalt angehört. Erst 1860 seien keine Sklaven mehr als Haushaltsangehörige aufgeführt worden. Die Universität hatte ihren Gründer bisher als Gegner der Sklaverei eingestuft. Die Darstellung, Hopkins Vater habe die Sklaven der Familie im Jahr 1807 freigelassen, war in den vergangenen Monaten angezweifelt worden. Der Buchhandel in Deutschland hat im Gegensatz zu den meisten anderen Einzelhandelsbranchen im Lockdown Light ein deutliches Umsatzplus von mehr als 10% erzielt. Während andere Segmente wie Bekleidung im Vergleich zum Vorjahr über 30% ihrer Umsätze eingebüßt hätten, habe der Buchhandel über alle Absatzkanäle hinweg zweistellige Umsatzsteigerungen erzielt. Das berichtet das Buchhandel-Fachmagazin Börsenblatt. Es beruft sich auf eine Umfrage des Einzelhandelsverbands unter rund 500 Unternehmen. Die Orgel ist zum Instrument des Jahres 2021 gekürt worden. Sie gilt als Königin der Instrumente, ist das größte Musikinstrument der Welt und wird als erstes Tasteninstrument mit dem Titel bedacht. Das teilten die Landesmusikräte in Berlin mit. Sie benennen seit 2008 gemeinsam ein Instrument des Jahres. Seit 2017 sind Orgelmusik und Orgelbau durch die UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt.
Die große Liebe zu finden und zu erobern. Was wären Bücher, Filme und Computerspiele ohne diese ewige und doch immer neue Geschichte? Aber was passiert eigentlich danach? Das Game Heaven will die Geschichte einer Beziehung erzählen, die schon existiert, als Science-Fiction-Comic-Action-Rollenspiel. Ja, und wie das zusammengeht, das hat sich Markus Richter für unsere Rubrik Vorgespielt angeschaut. Hallo Markus.
Hallo.
Ja, wenn die große Liebe gefunden wird, was beginnt denn dann oder wie beginnt denn dann die Geschichte von Heaven? Mit Alltagsproblemen, also wer die Spülmaschine ausräumt?
Im Prinzip ja, oder beziehungsweise das auch, aber es geht natürlich trotzdem dramatisch und episch los. Yu und Kai sind auf einem unbewohnten Planeten gelandet und das ist eben nicht ganz unproblematisch, weil das Raumschiff scheinbar irreparabel kaputt geht.
Wow, 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 wow. There is no way this thing is flying again.
Don't say that. You could make a rock fly with the right tools.
Well, maybe. But not this one.
Und dann gibt es erstmal ganz klassische Computerspielaufgaben. Das Raumschiff muss repariert werden, es muss Essen gesammelt werden und während man beides macht, muss man gegen Monster kämpfen. Also vom Aufbau her ist das fast schon ein klassisches Überlebensspiel, ein Survival-Game. Die Besonderheit ist dann aber, man spielt beide Charaktere gleichzeitig. Man schwebt Hand in Hand über das Land und beim Kämpfen steuert man beide Charaktere auch gleichzeitig, indem man für jeden Charakter eine Taste gedrückt hält. Der Paargedanke ist also in der Spielmechanik dann auch schon durch und durch integriert.
Aber die Spielmaschine kommt da doch nicht vor. Es hört sich an, als ob man da schon ziemlich fingerfertig sein muss. Also ist es im Prinzip ein Game für Profis?
Nee, tatsächlich ist der Schwierigkeitsgrad relativ übersichtlich. Die MacherInnen fordern am Anfang auch auf, den weiter abzusenken, falls der Spielspaß da irgendwie drunter leidet. Und die Spielmechanik, das muss man auch sagen, die ist hier eher Rahmung. Die soll das Zusammenarbeiten dieser beiden Menschen versinnbildlichen. Aber für E-Sportler oder Leute, die die Fingerfertigkeitsherausforderung suchen, ist das eher nix.
Also wenn die Spielmechanik nur der Rahmen für die Geschichte ist, was ist das dann genau? Also die Geschichte, wie wird die erzählt?
Mittels der Gespräche zwischen den beiden, die passieren zwischendurch, wenn man unterwegs ist oder am Ende eines Tages. Und hier ist das Spiel dann eben anders als normale Sci-Fi-Überlebensgeschichten. Hier gibt es dann quasi die Spülmaschinenmomente oder zumindest normale Pärchenmomente.
How long do you think this is gonna last? How long until they come get us?
Do we have to talk about this? I'm planning on finishing my plate without hearing about the apiary. And FYI, you are the one that ruined the mood, not me.
Hier sieht man zum Beispiel die beiden abends am Esstisch. Er will über die Gefahren der Situation diskutieren. Diese Hintergrundgeschichte ist am Anfang so ein bisschen im Verborgenen. Sie will einfach nur essen. Zack, Stimmung hinüber. Und dabei stellt sich dann immer wieder heraus, dass die beiden doch sehr unterschiedlich ticken. Er ist überlegt, hat immer einen Plan. Sie impulsiv, kämpferisch, emotional. Und dabei kommt es dann eben zu Konflikten, wenn die Liebenden feststellen, dass sie sich in manchen Punkten doch noch gar nicht so gut kennen, obwohl sie sich gut kennen. Und die dann aber, was man als Spieler auch durch die Auswahl entsprechender Dialogoptionen beeinflussen kann, doch immer wieder besinnen auf die Gemeinsamkeiten und ihre Liebe.
Ich glaube, das kennt jeder, der eben in Partnerschaft lebt, auch ein bisschen. Aber es hört sich auch klischeehaft an. Also der ruhige, eher ruhige Mann, die ja überemotionale Frau, klassische Rollenverteilung. Bleibt das so flach?
Ich will sagen, einerseits, andererseits, weil einerseits ist das so natürlich so ein bisschen romantisch überzogen, gezeichnet in der Art japanischer Animationsfilme und ist deswegen zwangsweise klischeebeladen, könnte man sagen. Andererseits werden die kleinen Details immer wieder unterbrochen und jetzt kommt sie endlich, was du dir gewünscht hast, die Spülmaschine quasi.
I'm glad that you're doing the cooking. Otherwise I'd be eating apple juice.
Did you have a chance to look at the engine?
Yeah.
Zum Beispiel ist er nämlich der Hausmann und sie die Motorenmechanikerin.
Ah, okay.
Und es gibt so eine ganz kleine Szene, in der sie über Make-up reden und sie ihm dann klar macht, dass der sogenannte natürliche Look bei Frauen auch ein gesellschaftliches Schönheitsideal ist, meistens harte Arbeit am Schminkspiegel. Es hat also beides, so Klischees, es ist süß, aber ich würde dann auch sagen, auf die gute Art und Weise.
Also würdest du diese Geschichte jetzt empfehlen oder also zum Beispiel auch für Singles, die vielleicht da nicht so einen Bock haben oder vielleicht gerade, weil sie das auch mal erleben wollen, oder ist es eher verzichtbar?
Ich finde das definitiv spielenswert. Das ist eine gelungene Abwechslung im Computerspielmarkt, würde ich sogar sagen. So ein kleines Detail noch, man sammelt Erfahrungspunkte, wie das in Rollenspielen üblich ist, die aber nicht hauptsächlich durch Kämpfe, sondern durch Paaraktionen, wie zum Beispiel eben gemeinsam reden oder kochen. Die Grafik ist so ein sehr schöner Comic-Stil, so eine Mischung aus weichen Wasserfarben und rasanter Comic, harter Action. Passend dazu ein sehr eingängiger Elektro-Soundtrack und man kann das auch sehr einfach zu zweit spielen. Und ich glaube, das lohnt sich sowohl für Singles, die wissen wollen, was nach dem großen Liebesmoment kommt, aber auch für Paare, die vielleicht gerade jetzt, wenn man durch die äußeren Umstände gezwungen ist, zusammenzusitzen, wissen wollen, warum es sich lohnt, zusammen zu bleiben. Also die Lust auf eine optimistische Liebesgeschichte nach dem ersten großen Knall, die wird hier wirklich gut erfüllt.
Heaven, erschienen für Windows PC, PlayStation 5 und Xbox für rund 25 Euro. Markus Richter hat es uns vorgestellt. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Wer mal gesehen hat, wie Tiere in der Fleischindustrie gehalten werden, der kommt schon ins Grübeln oder wird gleich Veganer. Wie Bestiale, Schweine, Kühe oder auch Gänse in Todesfabriken überall auf der Welt leben und sterben, das zeigt ein neues Fotobuch und es stellt auch auf diese Weise mit den Fotos berechtigte Fragen durch Bilder, die schockierender kaum sein könnten. Hidden Animals in the Anthropocene heißt es. Die kanadische Fotoreporterin Joanne MacArthur arbeitet da mit Mitteln der Kriegsfotografie. Kompressorredakteur Fabian Dietrich hat sich diesen Band für uns angeschaut. Hallo.
Hallo.
Ja, Fabian, nichts für sensible Gemüter, oder?
Nee, auf keinen Fall. Also so, wenn man das Buch aufblättert, dann merkt man schon ganz klar, wohin die Reise geht. Also es ist absolut krass und es wird dann immer noch mal noch krasser auf jeder Seite. Das Blut tropft da richtig raus. Ein absoluter Albtraum, was man da so sieht. Eine einzige Anklage gegen die Menschheit. Also man sieht sozusagen das industrielle Töten, ein Küken auf dem Laufband, das gleich geschreddert wird, ein panisches Ferkel, dem das Schwänzchen abgeschnitten wird, das absichtslose Töten, also totgefahrene Tiere, Töten aus medizinischen Gründen, Schweine, die bei lebendigem Leib vergraben werden, um die Schweinepest einzudämmen, Tierquälerei zum Spaß. Also etwas mehr als 20 Fotografen, ich habe da mal nachgezählt, haben diese ganzen Bilder auf der ganzen Welt gesammelt und zusammengetragen, diesen Band.
Warum dann dieses, also ich meine, das ist ja für sich schon schlimm genug. Wieso jetzt diese Mittel der Kriegsfotografie? Was bedeutet das?
Ja, das ist interessant. Das ist für mich auch das Neue an diesem ganzen Buch. Das ist ein intellektuelles Konstrukt. Das hat sich die Herausgeberin Joanne MacArthur sozusagen überlegt. Sozusagen, sie beruft sich auf Susan Sontag, ein Essay von dieser Frau aus den Nullerjahren. Die hat ja sehr viel über Fotografie geschrieben. Und in diesem Essay, der heißt Das Leiden der anderen betrachten, da kommt Sontag zu dem Urteil, dass Kriegs- und Konfliktfotografie total wichtig ist, um Empathie zu erzeugen. Und Joanne MacArthur, die hat ein ganz großes Vorbild, und zwar den Kriegsfotografen James Nachtwey. Und dessen Methoden will sie quasi kopieren, um auf das Leiden der Tiere aufmerksam zu machen.
Das ist natürlich dann sehr drastisch. Der Schauspieler Joaquin Phoenix hat ja auch einen Text darin veröffentlicht. Wie kam es dazu?
Also der Joaquin Phoenix ist Tierrechtsaktivist und Veganer. Der schreibt sozusagen Geleitwort, aber mehr ist da eigentlich nicht dabei. Der ist sozusagen Zugpferd für das Buch, der ist die Werbefigur, aber mehr eigentlich auch nicht.
Gut, dann sollte man vielleicht schon mal kritisch hinterfragen. Also schockierende Bilder aus Fleischfabriken, das an sich ist ja nicht neu. Das macht auch Peter schon lange, die Tierschutzorganisation. Kann man überall, ja, in deutschen Städten in der Fußgängerzone sehen. Was ist das andere jetzt hier?
Ja, so eine Bilder kennen wir eigentlich alle. So diese Schnappschüsse von Aktivistinnen, die in Zuchtanlagen eindringen. Aber das Buch macht da schon einen qualitativen Unterschied. Es ist ungefähr so auf dem Niveau von Geo oder National Geographic, also spektakuläre Bilder, monumentale Bildkompositionen, die wirklich so an Schlachtengemälde erinnern und ganz vieles, was da aus der Bewegung aufgenommen ist. Die Tiere sind wahnsinnig ausdrucksstark, individuell. Und das ist auch bemerkenswert, auf wie viele unterschiedliche Arten und Weisen die Fotografinnen und Fotografen so versuchen, dasselbe zu sagen. Also jetzt so, es gibt da Still-Life-Fotografien von Werkzeugen aus der Tierzucht, die sehen irgendwie total aus wie Folterinstrumente. Es gibt so Splatter-Aufnahmen von massenhaften Tieropfern in Nepal, absolut sinnlos. Investigative Schnappschüsse tatsächlich aus Mastanlagen, die dann plötzlich auf den Bildern aussehen wie ein KZ. Also da wird mit einer ganz starken Ästhetisierung versucht, die Wahrnehmung zu lenken. Das hämmert einem so richtig rein, wie schlecht die Menschheit ist. Also es gibt kein ambivalentes Bild da drin.
Das ist natürlich die Frage, ob man das nun gut findet so oder nicht. Also ist es, naja, sagen wir mal Kunst oder ist es dann doch reiner Aktivismus?
Ja, das kann man sehr schnell und sehr einfach beantworten. Das ist eigentlich glasklare Propaganda. Also hier soll so das Denken, Handeln und Fühlen von Menschen in eine ganz gewisse Richtung hin beeinflusst werden. Und das Buch nimmt eine klare, moralisch astreine Position ein, gegen die kann man auch schwer argumentieren. Es wirbt halt dafür, dass wir jetzt sofort aufhören, Tiere zu essen und zu quälen und zu töten. Und für dieses Ziel wird dann auch visuell und fotografisch jedes Register gezogen, was so möglich ist. Also auch die mutmaßliche Übertragung des Coronavirus auf einem Markt wird da behandelt. Und man merkt an einer Stelle, also am letzten Kapitel merkt man sehr stark, dass es eindeutig Propaganda ist, weil dieses Kapitel, da geht es um das Essen von Hunden, also ein eigenes Kapitel darum. Ja. Und das ist sozusagen die Geheimwaffe für Menschen, die Fleisch essen, aber Hunde lieben. Und sozusagen, ich muss aber auch wirklich zugeben, dass es gut gemachte Propaganda ist. Das kann einen eigentlich nicht kalt lassen. Also ich bin selber kein Vegetarier. Ich bin eher so, würde mich so als Flexitarier bezeichnen. Also jemand, dem so, schon so problematische Dinge bewusst sind. Und ich habe auf jeden Fall eine Zeit lang danach irgendwie auf jeden Fall Abstand gehalten von tierischen Produkten. Ne?
Aber es gibt ja auch, naja, sagen wir mal, Menschen, die einfach dann auf Bio setzen, ne? Und gerade eben diese Bilder für sich sozusagen gar nicht in Anspruch nehmen und gar nicht sagen, ich esse gar kein Fleisch aus solcher Tierhaltung.
Sowas kommt da aber nicht drin vor. Also das sind genauso Ambivalenzen, die diese Fotografen nicht zulassen. Das ist ein radikales Buch. Und genauso würde ich eigentlich auch so dieses Konstrukt mit der Kriegs- und Konfliktfotografie so in Frage stellen. Das ist eigentlich eine Masche. Also die Fotografen sind ja ganz klar Parteien der Auseinandersetzung. Die haben also einen Tunnelblick. Die fotografieren eben nicht auch den netten Biobauern von nebenan oder sowas. Und die fotografieren auch keine Aktivisten. Und da fehlt halt dann doch irgendwie der Perspektivwechsel und so ein bisschen Kontext.
Tierleid mit Mitte in der Kriegsfotografie gezeigt. Hidden Animals in the Anthropocene ist erschienen bei Lantern Books. 305 Seiten kosten da knapp 60 €. Vielen Dank, Fabian Dietrich, für diese kritische Einordnung.